Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Surprise, surprise, we're back am 30.07. Wir haben nämlich einen Kurztrip gewonnen nach Paris. Wir sind hier und grüßen euch und winken vom Eiffelturm. Ihr habt uns wahrscheinlich bei der Eröffnungsfeier gesehen. Wir waren im Abendmahl versteckt, links und rechts. Ein bisschen verkleidet, also man musste schon genau hingucken. Aber wir haben auf jeden Fall mit Céline Dion zusammen gesungen und die Eröffnungsfeier war halt so großartig, Beauty. Wir sind ein bisschen nass geworden, will ich sagen. Aber dafür sind wir heute am 30.07. hier für euch und senden aus der Hauptstadt der Liebe L'amour toujours Paris Paris. Und heute ist ja auch Welttag des Schnorchelns. Das passt ja ganz gut. Bist du schon eine Runde Triathlon geschwommen, Beauty, durch die schöne Seine?
Ja, wir hatten ja gerade kurz das Thema. Hallo Benny erstmal. Natürlich, aber nur mit Schnorchel, ja, was man ja beim Schnorcheln auch benötigt.
Leistungsschnorcheln.
Ich bin da gespannt. Ab und an schalte ich am Tag mal rein. Jetzt nach der EM ist es ja mal wieder schön, so ein bisschen auch Sport den Tag über zu sehen. Und mal sehen, was dabei rumkommt. Wir hier in Berlin wissen ja, was es heißt, da so einen Fluss zu sehen.
So ein Klärfluss, ja.
Genau, so ein Reinigungskanal. Und man möchte sich nicht vorstellen, da drinnen dann schwimmen gehen zu müssen, ja.
Ja, wir wollen jetzt auch keine Szenen machen, sondern einfach beim Thema bleiben. Olympia ist, deswegen schieben wir noch vor der Sommerpause eine Special-Folge, vielleicht noch eine zweite, je nachdem, wie spannend das Turnier verläuft und ob wir dann sagen, hey, das lohnt sich, wir bleiben noch hier und reden drüber. Oder dass wir sagen, ey, es war so mies, wir schenken es uns. Das werdet ihr nächste Woche so ein bisschen erfahren. Aber was ich nochmal zu Olympia sagen wollte, mir ist aufgefallen, was für eine unterirdische Qualität doch die Sportkommentatoren heute bei allen Sachen, die nicht Fußball sind, haben. Da wird, also ehrlich gesagt, wir beide würden es besser machen, egal in welcher Disziplin. Wir würden uns ja wenigstens vorbereiten. Was da so erzählt wird teilweise, da denke ich mir so, oh Gott, wo haben sie den denn ausgegraben? Hat der das jemals, diesen Sport, gemacht? Kennt der die Regeln? Weiß der das überhaupt? Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob Golf eine Übertragung auch irgendwie in der Öffentlich-Rechtlichen findet oder so eine Randnotiz bleibt. Ich habe nur gesehen, dass es bei Discovery übertragen wird. Mal sehen, wo man es noch schauen kann hier in Deutschland. Ich google gleich nochmal. Aber ja, was sagst du zur allgemeinen Berichterstattung von Olympia Beauty?
Ja, man weiß ja eigentlich im Grunde, sobald angefangen wird, übers Wetter zu reden, dann wird's kritisch und auf irgendwelchen sozialen Netzwerken ist das ja, sag ich mal, auch so ein bisschen der Hauptkritikpunkt oftmals bei den Übertragungen, ist dann schon wieder so ein bisschen blass. Ich weiß nicht, ob die Reporter durch die Fußball-Europameisterschaft ein bisschen zu sehr abgelenkt waren und sich jetzt nicht wirklich auf Olympia einstimmen und vorbereiten konnten. Aber das, was ich bisher mitbekommen habe, Tom Bartels dann auf einmal auch beim Schwimmen zu sehen und zu hören, ja, ist dann halt immer schwierig.
Ja, warum nicht, ne?
Und demnach bin ich gespannt, wen sie da für das Golfturnier aufgetrieben haben. Und ja, da kann man eigentlich dann nur für die Sportart Golf hoffen, dass man da jemand Fähiges hat. Sonst wird es halt auch für die Allgemeinheit ein Drama.
Denn, also ich habe schon gesehen, die zweite Runde wird kommentiert von Konstantin Klostermann vom ZDF. Großer Golfexperte, wie du weißt. Ich glaube, wir werden nochmal bei den Öffentlich-Rechtlichen anklopfen. Die sind ja total offen für junge Kommentatoren und geben bestimmt mal gerne das Open Mic ab und sagen, hey, jetzt müssen noch ein paar Podcaster ran, die erzählen mal was. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob da Expertenwissen kommt oder da einfach irgendwelche Namen vorgelesen werden, wie man sich da vorbereitet hat. Aber ja, das ist ja bei uns, glaube ich, immer schon Kritikpunkt gewesen, dass Golf so ein bisschen, außer einige nette Kommentatoren, ein bisschen langweilig ist, dadurch, dass es immer allein vorgetragen wird, beziehungsweise da auch so ein bisschen die Fachexpertise fehlt, weil halt die Kollegen natürlich bei anderen Sportarten, wie wir es beim Jonas mal gehört haben, auch woanders besser bezahlt werden einfach, ne? Und ich meine, so allgemein alles können als Sport oder Sportjournalist ist natürlich auch immer schwer.
Ja, und man kann eigentlich nur das Beste hoffen, denn er wird quasi so vorgestellt, dass Konstantin Klostermann ist der charmante Spezialist für Veranstaltungsmoderation, TV, Hörfunk, Moderation und Präsentation. Also mal sehen, wie da das olympische Golfturnier präsentiert wird. Unter seinen Kernkompetenzen steht außerdem noch Spiele der deutschen Eishockeyliga und der dritten Liga im Fußball.
Ja. Er ist der Sportler des Jahres und von den Kölner Haien. Also Kölner Haie ist, glaube ich, kein Golfverein. Aber mal schauen. Wir lassen uns überraschen. Sonst macht er halt auch. Wir lassen uns einfach überraschen. Wir schauen mal, was da kommt von Konstantin. Absolut. Wir legen natürlich hohe Maßstäbe an ihn.
Er war auch als Vorbereitung 2018 bereits für das ZDF bei den Olympischen Winterspielen im Einsatz. Also da kann man dann natürlich nur hoffen, dass das keine Schlitterpartie wird, sondern werden wir mal sehen, was das dann so wird. Und wir sind ja da gerne offen und natürlich dann halt auch nach der Runde wieder ein bisschen am Auswerten.
Wollen wir doch mal ganz kurz auf Olympia blicken. Olympia ist ja eigentlich wirklich was Großes, was Tolles. Alle Länder kommen zusammen, die Welt kommt zusammen unter dem Ringen, unter Ägide, was man jetzt natürlich vom Komitee und so hält. Im Vorfeld ist ja viel besprochen worden wieder und gab natürlich auch viel Kritik jetzt. Gerade überwiegt so ein bisschen die, ach, wie schön es ist mal wieder Olympia. Und es ist dieses Gefühl anscheinend in Paris auch, dass die Pariser und die Franzosen vor allem mit reinbringen, wirklich begeistert für Olympia zu sein. Und diese Begeisterung schwappt irgendwie, das fand ich ja auch an der Heim-EM hier in Deutschland ganz schön, diese Begeisterung schwappt ja dann auch aufs Fernsehpublikum in einer ganzen Welt über. Ne? Deswegen, Golf olympisch ist ja noch nicht so lange. Ich weiß zum Beispiel, Ricky Fowler hat ja sogar die olympischen Ringe tätowiert auf seinem Arm. Also für einige bedeutet Olympia schon noch was. Und ich meine, welchen Stellenwert hat heute in unserer Gesellschaft eigentlich noch Olympia, wo alle so, sag ich mal, bei den Spitzensportarten, ich will jetzt nicht unken, aber Basketball, Fußball und Co., so eher so, naja, die Leute, die noch zu Hause geblieben sind, sag ich mal, schicken. Na, ist auch unfair jetzt zu sagen, aber natürlich ist, wenn du die NBA spielen siehst und ein NBA-Team gegen ein olympisches Team aus einem Land spielen würde, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass die wahrscheinlich wenig Chancen hatten oder hätten. Also wie hoch ist dieser Stellenwert von Olympia jetzt mal auf Golf betrachtet und auf andere große Sportarten, jetzt außer diese klassischen olympischen Disziplinen wie Fünfkampf oder Schwimmen oder Co.? Wie siehst du das so ein bisschen?
Ja, also man bekommt ja dann schon mit, dass Jahr für Jahr jetzt auch die Olympischen Spiele neue Sportarten dazu bekommen, da man ja auch ein bisschen der Meinung ist, dass die Allgemeinheit sich jetzt nicht mehr so klassisch für Leichtathletik oder Schwimmen und so faszinieren kann, sondern man versucht halt da so ein bisschen, wahrscheinlich auch unter dem Motto der Trendsportarten, so wird es ja heutzutage auch in den Studienfächern des Bereiches Sports, sag ich mal, dann auch so angeboten, die dann da aufgenommen werden. Lass es Rugby sein oder Skateboard, Golf und ja, in den kommenden Jahren auch noch andere Sportarten. Da muss man natürlich dann sehen, gibt es da noch eine Grenze oder wie will man das alles dann übertragen? Fallen dann irgendwann klassische Veranstaltungen oder klassische Sportgruppierungen weg? Denn das alles in 2 Wochen unterzubekommen, plus das Ganze dann halt auch noch zu übertragen. Ich sag mal so, es werden ja auch viele Sachen parallel übertragen. Da ist ja dann halt, sag ich mal, auch die Informationsflut so gewaltig, dass man da schlecht oder, sag ich mal, auch schnell die Übersicht verliert. Und der Bereich Golf hat da, glaube ich, schon berechtigt seinen Platz. Allerdings finde ich persönlich einfach nur das Ganze jetzt wie eine Turnierveranstaltung dort zu präsentieren, ist dann halt doch schon ziemlich bocklangweilig. Denn jemand, der jetzt keine Ahnung von Golf hat und da einfach nur reinschaltet und dann guckt, ja, jetzt spielen die da und wie passiert es eigentlich, ist, glaube ich, jetzt nicht so spannend. Ja, wir alle wissen und kennen das ja auch selber, dass jetzt so die TV-Übertragung auch, ja, zwischendurch auch mal ein bisschen langweilig sein kann. Und da hat man, glaube ich, den Moment auch verpasst, wo man in das Programm der Olympischen Spiele aufgenommen wurde, da ein bisschen kreativer und innovativer zu werden mit zum Beispiel irgendwelchen Team-Events, Möglichkeiten, so Crossover Frauen und Männer gemeinsam und unterschiedliche Spielformate. Lass es auch nur 6 Spielbahnen so, 6 Spielbahnen so und 6 Spielbahnen so, dann kommt man doch auf seine 18 Loch. Aber so ist es natürlich schon in gewissermaßen ja grundeintönig. Und da muss man halt sehen, wie ist da die Akzeptanz auch bei den Zuschauern. Also ich glaube auch, dass die Einschaltquoten, sollte das Ganze irgendwie übertragen werden, jetzt nicht so der absolute Bringer werden.
Also ich finde ja vor allem, was irgendwie schön ist auf der einen Seite, du hast halt durch diesen Modus, dass in der Qualifikation, der durchaus kompliziert ist, von allen 60 angetretenen Golfern sozusagen, halt dort sozusagen die, es wird ja die OWGR weiterhin sozusagen hinzugefügt, also die Official World Golf Ranking List, Official World Golf Ranking, ja. Und aus allen Nationen soll ja sozusagen jemand kommen und aus jedem Kontinent gibt es noch einen Koeffizienten und dann hast du sozusagen dort den Antritt. Das führt jetzt aber dazu, dass du in Amerika hast du 4 Startplätze sozusagen, die kommen. Und wer startet für Amerika? Das ist natürlich Scottie Scheffler, die Weltnummer 1, und Xander Schaufele, jetzt auch mit den beiden Major-Siegen natürlich ganz oben dabei. Aber dass auf dem Platz 3 nicht ein Bryson DeChambeau oder ein Brooks Koepka steht, ist auch in Social Media natürlich ein großer Diskussionspunkt. Stattdessen ist dort Colin Morikawa und Wyndham Clark, beides keine schlechten Spieler. Aber sind es die Besten aus dem Land USA? Da gehen die Meinungen auseinander. Und ich würde auch ganz klar sagen, nein, das sind nicht die Besten. Also die sind auch vor allem für mich jetzt nicht die, die Amerika am besten vertreten. Also rein von der Öffentlichkeitswirksam her. Also auf Platz 3 gehört da definitiv für mich ein Bryson DeChambeau. Dass der nicht antritt in Olympia, ist also eigentlich ein kleiner Skandal, wenn du es so willst. Dann hast du als zweiten Top-Spieler, sag ich mal, wenn du so willst, noch Irland mit Shane Lowry und McIlroy, wobei gleich auch nochmal über McIlroy reden, mit seinem unglaublichen Formtief. Und Lowry hatte ja auch Tag 3 sozusagen noch einen schönen Breakdown und leider die Open verpasst zu gewinnen, obwohl er ewig vorne lag. Also im Endeffekt, ja, wenn du dir die Teilnehmerliste einmal überschlägst, es sieht halt so aus, Golf technisch so vom Können und von der Veranlagung. Team USA scheint dort erstmal wirklich mit dem Land USA, mit Scottie Scheffler und seiner Schaufele ganz weit vorn zu liegen. Und ja, es wird sich sozusagen zeigen, ob bei dem erweiterten, natürlich kann immer alles sein, wir spielen ja in Golf National, also im alten Ryder Cup Venue, das einfach ein sehr schöner Kurs ist, bei dem Team Europe auch gewonnen hat, muss man natürlich dazu sagen. Das hat den Amerikanern auch nicht so extrem gelegen. Da hilft wahrscheinlich so eine Präzision auch auf der anderen Seite wieder von dem Morikawa. Mal gucken, wie Wyndham Clark drauf ist. Aber was ich halt sagen will, dieses Turnier an und für sich ist eine schöne Sache. Preisgeld ist natürlich fernab von den Elevated Events oder dem, was es bei der LIV Tour irgendwie gibt. Die Frage ist halt sozusagen, hat das Feld irgendwie eine Chance gegen diese geballte Power aus Amerika, die aus zwar nur 4 Spielern besteht, aber tatsächlich den Besten mit Scottie Scheffler und seiner Schaufele, doof gesagt. Für mich eindeutig die Favoriten bei dem Turnier, Beauty.
Ja, die Frage wird natürlich erstmal sein, wie du schon richtig gesagt hast, mit dem Ryder Cup. In welchem Zustand ist der Platz? Wie haben sie den Platz hergerichtet? Gibt es diese hohe Rough-Streifen, wie es damals beim Ryder Cup war? Oder ist da ein bisschen mehr Platz? Und dann wissen wir ja, dass die Amerikaner gerade mit Schaufele und mit Scheffler quasi das Power-Duo des Weltgolfs haben, die, glaube ich, gerade ein bisschen Abstand zu dem Rest der Spieler einfach durch ihre Qualität haben. Und auf jeden Fall muss man die beiden natürlich ganz oben ansiedeln in Richtung Goldmedaille. Und dann muss man sehen, wie kommt das. Ich gebe dir recht, Wyndham Clark sehe ich da gerade eigentlich nicht unter den Top 4 Amerikanern. Aber das liegt halt daran, dass zu einem bestimmten Datum einfach Qualifizierungskriterien waren und er immer noch von diesen guten Turnieren der letzten Saison profitiert hat und damit halt dieses Standing in der Weltrangliste sich erarbeiten konnte. Und sicherlich fallen uns da sofort 3-4 andere Spieler ein, die Wyndham Clark sofort ersetzen könnten. Nichtsdestotrotz wird es, glaube ich, wieder ein spannender Ausgang. Aber, wie schon gesagt, sehe ich eigentlich Scotty Scheffler und Sander Schaufele dort in absoluter Premium-Position, um auf jeden Fall 2 Medaillen für die Amerikaner holen zu können.
Ja, und Schaufele ist ja schon Goldmedaillengewinner, ne? Der hat ja 21, genau, also ja, nach der verschobenen Corona-Nummer, hat er ja dann sich mit Nelly Korda, glaube ich, Gold gesichert. Ja, also man muss dazu nochmal sagen, Golf ist ja erst seit 2016 in Rio wieder olympisch. Vorher, glaube ich, irgendwie 1900, frag mich nicht, mit, keine Ahnung, hat nicht stattgefunden, doof gesagt. Also ja, von daher, damals war ja schon die große Diskussion, wer tritt an, wer nimmt das. Aber wie gesagt, 2016 waren einige Golfer dabei, die das halt auch ernst genommen haben. Und ich glaube, je länger das jetzt sozusagen als olympisch läuft, wird es halt vielleicht auch so ein Ding wieder, wo mehr der Nationalstolz als das irgendwie Turniergeld und Co. zählt, dass man da wirklich antritt. Und ich meine, was man gesehen hat bei Social Media, dass sich da jedes Team einfach auch wirklich in den Nationalfarben präsentiert mit eigenem Bag, die wirklich sehr cool aussehen. Könnt ihr mal anschauen, bei Social Media findet man das. Also coole Bags mit Nationalflaggen, dann irgendwie eigene Linie wieder mit der Mode, alles auch Team USA oder Team irgendwas. Das ist schon ganz cool. Aus deutscher Sicht haben sich Stefan Jäger und Matti Schmid qualifiziert bei den Herren. Bei den Frauen sind es Alexandra Försterling aus der Hauptstadtregion. Also sehr schön, freuen wir uns. Und Esther Henseleit. Ja, aber wenn man so das andere erweiterte Teilnehmerfeld anschaut, sind halt viele Spieler dabei, die man jetzt nicht täglich auf der PGA-Tour oder auf der LIV-Tour sieht. Wenn ich mal die Liste so ein bisschen durchgehe, ein paar Bekannte sind natürlich dabei, zum Beispiel Ludwig Aberg für Schweden ist dabei, Hoffland für Norwegen, also John Rahm für Spanien, Matsuyama für Japan, Großbritannien kommt mit Fleetwood, Fitzpatrick, Frankreich kennt man auch den Pavon zum Beispiel, aber das sind auch ganz viele Leute, die jetzt ja nicht so oft irgendwo spielen, beziehungsweise dann vielleicht auf der Korn Ferry Tour oder auf den kleineren Ligen. Von daher ist es natürlich jetzt auch mal gut, vielleicht so eine Überraschung zu zeigen, was man so kann. Da kann zum Beispiel der Finne Sami Välimäki sich vielleicht mal profilieren und auch mal zeigen, was er auf sich hat. Aber so richtig, ist es so auf Augenhöhe oder ist es eher so, ja, du hast halt jetzt ein Feld von 60 Leuten und spielt mal Golf?
Ja, im Grunde, wenn man sich die Liste da so anschaut, sieht es schon aus wie so ein durchschnittliches PGA-Tour Event. Sicherlich fehlen da ein paar Namen, aber es liegt ja halt auch so ein bisschen an der Reglementierung der Teams. Sonst würden hier 50% nur Amerikaner wahrscheinlich spielen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich so ein paar Top-Namen, die hier mit am Start sind. Du hast schon ein paar aufgezählt. Dazu vielleicht noch Jason Day, Sepp Straka für Österreich, Fitzpatrick und Fleetwood, Højgaard für Dänemark. Also es ist schon eigentlich ein gutes Starterfeld. Interessant wird eigentlich noch so ein bisschen zu sehen sein. Die Story war ja fernab aller Topspieler, war ja eigentlich Joost Luiten, der ja noch einen Prozess gegen den niederländischen Golfverband und Olympiaverband am Laufen hatte. Ja. Denn die Niederlande hatte quasi das Golfturnier für nicht wichtig eingestuft. Und somit quasi die Startberechtigung von Joost Luiten so ein bisschen weggenommen und gesagt, nee, du repräsentierst nicht die Niederlande bei Olympia. Und daraufhin hat er
ja, das macht der Darius von Driel, ne? Das ist lustig, war DP World oder Challenge Tour.
Ja, Einspruch eingelegt und da wird man sehen, kommt da noch was bis dahin oder ist das Thema halt jetzt schon so durch? Da sieht man halt auch, welchen Wert Golf jetzt auch in anderen Ländern jetzt besitzt, leider noch nicht allzu großen, aber nichtsdestotrotz wird man sehen, gut gefüllt, da sag ich mal die Spitze, ist eigentlich schon die Weltspitze ist da schon anwesend und dann kann man sehen, was am Ende bei rumkommt. Und ich glaube schon, wenn man jetzt die letzten beiden Olympiaden dann nochmal nimmt, Justin Rose und Sander Schaufele, das sind dann halt auch schon jetzt nicht irgendwelche Spieler, die da gewonnen haben, sondern schon Namen, die da jetzt im Geschichtsbuch stehen, die jeder kennt. Und ich habe gerade auch nochmal mir die Bilder von vor 3 Jahren angeguckt, wie surreal das alles wirkt, da mit Mundschutz und Corona-Auflagen. Demnach kann man froh sein, dass da jetzt endlich wieder ein normales Turnier oder ein normaler Turnierablauf stattfindet und, sag ich mal, auch auf einem Platz, der, glaube ich, auch Olympia, den Wert von Olympia widerspiegeln kann. Mit all der Geschichte in den letzten Jahren, Ryder Cup etc., ist das schon ein Veranstaltungsort, der Olympia würdig ist.
Also ich habe nochmal nachgeschaut, wer wo was angucken kann. Im Free-TV soll wohl am ersten Tag, also am 1.8. um 8.45 Uhr der Livestream losgehen in der ARD-Mediathek. Dann kann man sich das alternativ auch noch auf Eurosport anschauen. Der Zone überträgt, wer auch immer der Zone hat. Und ansonsten, die sollten eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen auf jeden Fall das Finale übertragen. Tag 2 haben wir schon gesagt im ZDF. Vielleicht haben wir Glück sozusagen und können es zumindest im Livestream sehen. Das ist doch eigentlich ganz schön, da kann man wenigstens zuschauen. 72 Loch werden gespielt, wie immer, 4 Tage. Am Ende steht sozusagen ganz klassisch am Sonntag das Finale. Also es ist ein Donnerstag-Sonntag-Event. Auch das kennen dann sozusagen die Profis. Da hat man nichts Neues. Gewinner wird auch im Playoff notfalls ermittelt. Mal schauen. Ich denke mal, den Ausblick, den ich am Anfang gegeben habe, da können wir vielleicht nochmal eine Brücke schlagen, wo ich gesagt habe, ja, Nordirland mit McIlroy, der ist ja eigentlich auch noch sozusagen von den Namen einer der Größten, die da sind. Aber ich habe letztens auch noch wieder diese ganze Causa McIlroy nochmal jemand erklärt, der nachgefragt hatte, sag mal, wie ist denn mit McIlroy, wer ist denn das und was läuft denn da? Ich gesagt habe, ja, pass auf, man muss eigentlich ein bisschen zurückgucken. Wann hat es sozusagen der Downfall von McIlroy oder diese Spirale, wo er wirklich Schwierigkeiten hat, angefangen? Das war so ein bisschen, ich glaube, ich habe dieses Foto noch von der Players, wo er so mit zerrissenem Trikot dasteht und mal sauer war, irgendwie rausgeholt und gesagt, also da war schon alles nicht mehr so richtig in Ordnung. Dann hat er sich ja aufgeschwungen zum Gesicht der PGA-Tour, zum weißen Ritter, der sozusagen gegen böse Liv gekämpft hat, gegen den Saudi-Fund, wurde dann ja gebackstabbt, so wirklich hinterrücks gesnitcht, so als Sacrificial Lamb, hat er sich selber als Opferlamm bezeichnet, vom Tour-Commissioner Monahan fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Das hat ja auch in der Full-Swing-Doku bei Netflix, hat er ja auch gesagt, das hat ihn schon ganz schön, jetzt will er sich mal ein bisschen auf Golfspielen wieder konzentrieren. Ich glaube, dass er in diese Politics reingegangen ist, das hat ihn ganz schön als Spieler zu schaffen gemacht, mental. Und wir wissen ja, was mental sozusagen Golf für einen Sport hat, für einen Wert ist. Und nichtsdestotrotz ist es dann, ja, kam immer wieder diese große, hey, schafft er das Quadruple, schafft er sozusagen den Complete Career Sieg auch mal des Masters? Nein, hat er nicht geschafft, ist wieder glorreich gescheitert. Und dann kamen diese Eheprobleme mit der Ehefrau, wo es erst hieß, sie scheiden sich und dann einen Monat später ein öffentliches Zurückrudern. Nein, nein, es wird sich doch nicht geschieden. Also Erika, die früher bei der PGA gearbeitet hat, ihm sozusagen beim durch Zeitzaun verschlafenen Ryder Cup Turnier noch eine Polizeieskorte besorgt hat, dann gute Freundin war, nachher seine Frau wurde, das gemeinsame Kind 22 und jetzt quasi dieses, wir haben auch noch mal eine Scheidung am Laufen. Also ich glaube, da ist einfach sehr viel bei diesem Ausnahmesportler gelaufen, was wirklich, ja, kann man einfach so diese Timeline, die ich jetzt mal kurz abgespult habe, so nehmen und sagen, ey, wenn es uns passiert, selbst, also McIlroy ist natürlich, hat krasse Deals mit Nike über 200 Millionen, hat Preisgelder von über 180 Millionen gewonnen, der hat natürlich ausgesorgt, aber unter jedem Dach ein Ach, heißt es ja schön. Ich glaube, McIlroy ist am Ende, und das sieht man jetzt, auch nur ein Mensch. Und jetzt hat er, haben wir gesehen bei den US Open, diesen verschobenen Putt plus den Cut nicht geschafft bei The Open. Der ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, er läuft auf dem Zahnfleisch und hat ja selber gesagt, er braucht Urlaub, hat seine Telefonnummer gewechselt. Also da ist einiges anscheinend im Argen, was diesem absoluten Ausnahmetalent, der natürlich ein ganz anderes Mindset als Tiger hat, jetzt so zugesetzt hat, dass er irgendwie nicht mehr gewinnen kann. Also ist ihm über diese ganze Geschichte, die ich jetzt mal so zusammengefasst habe, sein Winning-Gene oder sein Winning, seine Winning-Streak, ist die weg? Glaubt er nicht mehr an sich? Meinst du, es ist einfach nur so ein mentales Ding? Weil das Talent hat er natürlich, Beauty, ne? Das Talent ist da. Er ist einer der weitesten Schläger mit dem Driver, hat die Präzision, hat auch dieses Spiel reingebracht, in das Spiel ein bisschen modernisiert. Hat ja auch Bryson gesagt, dass er einfach auch ein Role Model für viele war, der viel geändert hat als wirklich guter Sportler. Aber dieser, ich nenne es jetzt mal, den ich jetzt hier skizziert habe, The Downfall of Rory McIlroy. Ist dieser Downfall of Rory McIlroy, den ich skizziert habe, noch irgendwie aufzuhalten, Beauty? Was denkst du?
Ja, ich glaube schon, dass all diese Fakten, die du gerade so ein bisschen angesprochen hast, mit dazu beigetragen haben, dass es jetzt nicht zwingend in die richtige Richtung ging. Denn das hatte in den letzten Jahren halt oftmals den Eindruck, dass er nicht mehr nur Sportler ist, der sich auf seinen Sport Golf konzentriert, sondern ja, da halt schon so ein politischer Spokesman geworden ist, der sich zu allen Themen noch äußern musste. Kein Thema wurde quasi beendet, ehe er da noch was zu gesagt hat. Auf Pressekonferenzen wurde er selten zu seinem Spiel befragt. Er wurde viel mehr zu anderen Dingen befragt. Und demnach war das, glaube ich, so eine Ablenkung, die man sich im Grunde nicht wirklich vorstellen kann. Denn er ist Berufsgolfer und eigentlich nicht dazu zuständig, sich über Abläufe oder Zusammenstellung von Ligasystemen zu äußern, denn er ist ja nun Teil dazu. Und wie man auch immer gehört hat, aus PGA-Tour-Kreisen kam er ja daher auch nicht allzu gut bei den Mitbewerbern immer an, denn seine Meinung wurde ja dann halt auch sehr stark von den Medien aufgenommen und ja, es wurden schon große Überschriften daraus gebaut. Und das kam bei seinen Spielkollegen nicht immer gut an. Und ich glaube auch, dass das auch dazu führt, dass er dann nicht vom Kopf her frei war, um sich einfach darauf zu konzentrieren, Turniere zu gewinnen. Ja, also wie willst du halt die ganze Woche dich zu irgendwas äußern und dann gehst du am Donnerstag zum ersten Tee und sollst dann auf einmal dich nur darauf fokussieren. Das ist ja im Grunde nicht möglich. Und das ist, glaube ich, dann schon erklärbar, dass das Ganze ja nicht leistungsfördernd war und auch nicht leistungsfördernd ist. Und der Eindruck war halt jetzt schon, nachdem er festgestellt hat, dass er im Grunde auch nur eine Marionette von Monahan war in all diesen ganzen Gespiele mit Liv und mit dem Piff, dass seither seine Formkurve und der Trend in die richtige Richtung wieder geschlagen hat. Ja, also er war in der Position, wieder ein Major zu gewinnen und nicht mit Abstand am finalen Tag und dann hat er eine gute Runde gespielt, sondern er ist in Position gestartet und hat sich eigentlich dahin manövriert, um dieses Major-Turnier zu gewinnen, das PGA. Er hat es am Ende dann nicht geschafft, aber eigentlich muss man jetzt nicht das Negative nehmen, dass er da eine Zweischlagführung bis zur 15. Spielbahn dann noch verspielt hat, sondern das Positive nehmen, dass er sich in diese Position gebracht hat, ein Major-Turnier wieder zu ziehen nach knapp 10 Jahren oder über 10 Jahren. Und ich glaube schon, dass in der nächsten Saison McIlroy auch mindestens wieder einmal bei einem Major-Turnier vorne auftaucht, denn dazu ist er einfach zu gut. Ja, und sein Golfspiel ist einfach zu gut. Und sollte er jetzt in der, sag ich mal, Off-Season, so traurig das klingt, aber es ist ja quasi jetzt die Off-Season für knapp 250 Tage noch, bis das nächste Major in Augusta ansteht. Sollte er da gewisse Schwachpunkte seines Spiels, verbessern, vor allen Dingen das Short-Game, 100 Meter, 100 Yards in, dann sehe ich ihn absolut auch als Favorit in dem ein oder anderen Major. Aber sollte da halt nicht dran gearbeitet werden, ist es natürlich dann schwierig zu sagen, dass McIlroy diese Spirale noch beenden kann. Weil wer hätte vor 10 Jahren gewettet, dass, sag ich mal, jetzt in diesem Zeitraum Brooks Koepka mehr Major-Titel holt als ein Rory McIlroy, beziehungsweise mehr Major-Titel insgesamt dann eventuell hat. Und das ist halt immer so ein Prozess. Und man muss halt sehen, kann er dagegen steuern oder schippert er so ein bisschen halt mit der Menge so mit, ja, was halt in den letzten Monaten und Jahren halt immer wieder der Fall war. Und wichtig ist dann natürlich ein stabiles Umfeld. Du hast es gesagt, wie ist da die Situation zu Hause?
Ja, ja,
wie frei ist da der Kopf?
Das denn darf man wir gar alle nicht vergessen, wissen, wie krass
wenn,
das einfach ist.
Ja, wenn der Alltag nicht läuft und man da halt auch noch Probleme hat, wir reden da über Erscheidung, wir reden da über größere Probleme anscheinend im Privatleben, dann kann man halt auch nicht den Kopf frei haben für andere Sachen. Und das ist, glaube ich, menschlich. Und das erklärt, glaube ich, dann halt auch so die eine oder andere Situation und auch Reaktion von McIlroy nach Turnieren, wenn es dann zu Hause schon kacke läuft und dann klappt es auch auf dem Golfplatz nicht.
Ja, das kennt ja jeder von uns. Wenn es Streit zu Hause gab, dann mal irgendwie ein Turnier spielen oder eine gute Runde abliefern, das ist echt so im Bereich des Unmöglichen. Ja. Das schleppt man absolut ja mit sich rum. Und wie gesagt, das, was du sagst, es ist halt einfach emotionaler Ballast oder einfach, das kannst du ja auch nicht von jetzt auf gleich reparieren. Und die Meldung, hey, wir scheiden uns doch nicht, heißt ja nicht happily ever after, sondern da ist ein Berg von Problemen. Man hat sich entschieden, sich nicht scheiden zu lassen, ist natürlich ein schöner Hoffnungsteil, aber das heißt ja nicht, dass alles wieder gut ist auf einmal. Das heißt einfach bloß, du hast einen Berg voller Probleme, den du aufräumen musst. Plus, es läuft sportlich auch nicht schlecht. Also wie gesagt, wenn, dann kommt alles zusammen. Ich habe mich an diesen englischen Schwimmer jetzt bei Olympia, der Silber geholt hat, wie heißt der, Petey oder sowas, erinnert gefühlt. Da war ja auch die Story, er hat sich dann noch ein Kreuz mit, das ist natürlich immer schön bei Sportlern, ein Kreuz tätowieren lassen mit Into the Light, The Lord is with me, weil auch dort Scheidung und Sorgerechtsstreit und irgendwas im Vordergrund standen. Hat Silber geholt und jetzt ist er mit Corona infiziert. Also es läuft einfach, weißt du, wenn es scheiße läuft, hast du Scheiße am Schuh, heißt es ja so schön beim Fußball. Ja. Ne? Und ich glaube, der arme McIlroy, der liebe McIlroy, der wirklich, wie gesagt, ein Ausnahmesportler ist, hat da schon sehr viel auf einem Haufen. Ein bisschen selbstverschuldet, aber das gehört ja auch dazu, dass man selbstverschuldet so ein bisschen reinschlittert. Also so sind wir Menschen ja. Man macht was, Aktion A, denkt sich dahinter, es war eine gute Idee, und hinten raus haben wir die Emotionen geholt, man hat sich das Shirt zerrissen, man haut vom Parkplatz ab, weil man stinkesauer auf diese Welt ist, und nachher heißt es so, ja, er hatte nicht mal die Größe zu gratulieren, und ein Bryson geht dann hin und gratuliert dem als Unterlegener noch ein Turnier davor, und ein McIlroy setzt sich ins Auto und fährt weg. Das ist natürlich, wird es natürlich medienwirksam verstärkt durch so eine Bilder. Ich erinnere ja nur an eine englische Prinzessin, die durch den Tunnel geflohen ist, weil Paparazzi sie einfach nicht in Ruhe lassen. Das ist ja auch noch, das kommt ja hinzu. Wir haben eine Scheißrunde, haben uns gestritten, gehen vom Platz, schreien einander vielleicht an, weil irgendwer von der Bahn 9 auf die Bahn 3 einen Four nicht gerufen hat. Allein da ist man ja schon aufgewühlt. Und jetzt überleg mal, du, es geht um sehr viel Geld, um dein Leben, um Scheidung, um Existenz. Dann ist es ja nochmal was ganz anderes, Beauty, ne? Das glaube ich, steht ja nie so in der Öffentlichkeit.
Nein, das steht nie in der Öffentlichkeit. Wobei man bei McIlroy schon eigentlich sagen muss, dass da der finanzielle Aspekt im Grunde nicht mehr eine Rolle spielen sollte. Der ist mit Sicherheit da finanziell schon durch. Aber wenn der Kopf halt zu 5% nicht frei ist, das reicht ja oftmals schon dann an der absoluten Weltspitze, dann bist du mental nicht in der Lage, einfach Top-Leistung zu bringen. Und die sind heutzutage einfach nötig, um im Golf erfolgreich zu sein. Und das schafft er dann nicht. Und demnach kann man nur hoffen, dass er mental wieder alles sauber wird und er dadurch dann halt wieder befreit aufspielen kann. Und demnach glaube ich schon, dass McIlroy in Zukunft da wieder mehr Erfolg sich eintrichtern soll. Nebenbei schafft er es auch, normale Turniere zu gewinnen.
Gut, ich würde sagen, wir haben genug über Golf gesprochen heute, Beauty. Vielen Dank für die Folge. Wir hören uns, würde ich sagen, nächste Woche wieder. Duty Calls, wie es so schön heißt bei dir ja eh im Background. Lieber Hafiz, wir gucken mal, wie das Turnier läuft und ob wir nächste Woche dann von der Seine uns schon relocated haben zum Schnorcheln nach Hawaii und zum Surfen natürlich. Wir schauen mal, ob wir da sind. Also entweder kommt die erste Folge aus der Dose oder wir machen noch mal eine kleine Olympiasache. Lasst euch überraschen, wie immer. Mit Hart aber fair lässt man sich ja auch ganz gern mal überraschen. Ich sag mal vielen Dank für die Folge heute und ja, wir hören uns auf jeden Fall nächsten Dienstag bei Hard Over Fairway. Ciao, Leute.
Das war Hard Aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.
Tschüss.